diese Schriftlesung von Johannes dem Täufer, die ist so wichtig, weil manche eine falsche Vorstellung haben, was dieser Bußruf gewesen ist. Das war der Ruf zur Freude. Wer hat es denn noch so klar gesagt, wer Jesus hat, hat das Leben, wie Johannes der Täufer. Herrlich. Am Ende des ersten Johannesbriefs, Kapitel 5, da ist heute unsere Perikope für diesen zweiten Sonntag nach dem Christfest. 1. Johannes 5, Vers 9 bis 11. Ich möchte aber schon von Vers 4 lesen und dann auch noch einen Vers dazu über diese Perikope hinaus. 1. Johannes 5, Vers 4. Alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es aber, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist? Jetzt lese ich ab Vers 9 weiter. Wenn wir der Menschenzeugnis annehmen, ist ja wichtig, dass wir einander dieses Zeugnis geben in der Unklarheit der Christenheit. Wer ist eigentlich Jesus? Ist unser Zeugnis wichtig? Noch wichtiger ist, dass der ewige, lebendige Gott eindeutig Zeugnis gegeben hat von Jesus. So ist Gottes Zeugnis doch größer. Denn das ist Gottes Zeugnis, dass er Zeugnis gegeben hat von seinem Sohn. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat dieses Zeugnis in sich. Das ist auch schön, weil man es dann in sich dieses Zeugnis spüren kann. Und wir es von Herzen bejahen können. Aber das Erste ist, dass es Gott bezeugt und wir es anerkennen und ja sagen. Wer Gott nicht glaubt, der macht ihn zum Lügner. Die schlimmste Sünde, das Zeugnis Gottes abzulehnen und Gott als Lügner abzustempeln und abzulehnen in seinem Zeugnis von Jesus. Der macht ihn zum Lügner, denn er glaubt nicht dem Zeugnis, das Gott gegeben hat von seinem Sohn. Und das ist das Zeugnis, das uns Gott das ewige Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Und jetzt nehme ich noch den nächsten Vers mit dazu. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Wenn wir schon das Wort Welt hören, sind wir fasziniert. Welt, da ist so ungeheuer viel ausgedrückt, diese schöne weite Welt. Wohl dem, der eine Weltreise machen kann. Weltkulturerbe, Weltmeister ist. Gibt's alle schönen Worte. Am Lexikon nachgeschaut über die Globalisierung, da heißt es, die Globalisierung ist nur bis jetzt gelungen auf den Finanzmärkten seit 1991. Und wir merken, wie es gewirkt hat. Wenn einer einen Husten kriegt, kriegen die anderen Lungenentzündung. Hängt alles zusammen. Die Welt macht uns eine unheimliche Angst, auch in ihrer Zusammenballung. Die riesigen Weltnöte, die Weltkrisen, die Weltmächte, Armut und Bevölkerungsexplosion und ja, wer hatten das überhaupt noch in der Hand? Es gab immer wieder Leute, die haben sich zugetraut, diese Welt zu beherrschen. Ein ganz kleiner Mann, ein Korse, namens Napoleon, ist gescheitert. Es gab einen Gefreiten namens Hitler, will die Welt beherrschen. Schuhmachersohn aus Georgien, namens Stalin. Also Sie können auf Alexander den Großen zurückgehen und Kaiser Augustus, wen Sie wollen. Alle sind an dieser Welt gescheitert. Die Welt hat sie entmachtet. Da war ein großer Krösus, ein dickes Portemonnaie gehabt, einer der reichsten Männer der Welt, war wahnsinnig glücklich und hat selber noch alles verspielt, was er hatte. Die Welt zieht uns über den Tisch und ist mächtig. Und darum ist interessant, Johannes war ein Jesus-Jünger. Und jeder der Jesus-Jünger hat ja anders hingehört bei den Worten von Jesus. Johannes hat ganz besonders viel aufgeschrieben von dem, was Jesus zum Thema Welt sagte. Ich habe es nachgezählt. 60 Mal im Evangelium hat er die Worte von Jesus in Bezug auf die Welt wiedergegeben. Und ich meine manchmal, es ist heute das drängendste Thema in der Christenheit, dass wir uns klar werden, wir stehen wir als Christen zur Welt. Das ist doch keine Frage, wir stehen doch mit beiden Füßen. Ja, gerade deshalb. Wie gehen wir mit der Welt um? Was ist unsere Aufgabe an der Welt? Bilden wir uns ein, wir könnten diese Welt verändern? Wer traut sich das zu? Man kann sich ja von der Welt nicht zurückziehen. Geh in eine Höhle, du nimmst alles mit. Deine Ängste, deine Sorgen, deine Krankheiten, deine Leiden. Und du wirst nie damit fertig, mit dieser Welt, die schon in dir sich auftut, diese ganze unheimliche Welt. Wie soll ich das meistern, meine Krisen, meine Probleme, meine Nöte, meine Schwächen, meine Sorgen? Das ist auch jetzt am Anfang des neuen Jahres ein ganz großes Problem. Die Welt hat uns im Griff. Nur Narren können meinen, sie könnten die Welt beeinflussen. Das Wesen dieser Welt verändern. Yes, we can. Wart mal ab. In 6 Jahren reden wir anders drüber. Mein erster Punkt, das macht das Leben, das Jesus gibt, so einzigartig. Das macht das Leben, das Jesus so gibt, so einzigartig. 300 Jahre vor Jesus hat ein bekannter Physiker, Ingenieur, Mathematiker in Syrakus gelebt, kennen alle ihren Namen, Archimedes, der den schönen Satz gesagt hat, gebt mir einen Punkt im All und dann kann ich die ganze Welt aushebeln. Da hat er nur ans physikalische Hebelgesetz natürlich gedacht. Aber das Tolle bei Johannes ist, dass er in seinem Evangelium und sagt, es gibt einen Punkt. Da kann man diese unheimliche Welt mit ihrer bedrängenden Macht, wo wir so wehrlos mittendrin sind, aushebeln. Er gebraucht ein anderes Wort dafür und sagt überwinden. Wir können auch sagen, siegen. Du kannst siegen über die Welt. Nein, Jesus hat dieses gekonnt. Unter den großen Worten, die er gebraucht, von diesem Aushebeln, von diesem Überwinden, ist ja in seinem Evangelium dieses Wort, das Ihnen allen schon zum Lieblingswort gehört. In der Welt habt ihr Angst. Kein Wunder, diese Welt, die uns von allen Seiten bedrängt. Aber seid getrost, ich habe diese Welt überwunden. Das ist der Einzige, der diese Welt aushebeln kann, Jesus Christus. Und man kann es auch moderner übersetzen, seid mutig. Die Welt hat verloren, ich habe gesiegt. Jetzt hat Johannes in seinen Briefen an die Gemeinden in Kleinasien, war damals heutige Türkei, in diesen Johannesbriefen seiner großen Sorge Ausdruck geben. Nicht nur, er hat jetzt nicht nur gesprochen von der Angst, die diese Welt ausübt, über uns alle. Und wir müssen ja dann noch durch die letzte Strecke, wo diese Angst uns noch einmal bedrängt, wenn wir alles loslassen müssen, was unser Leben war. Im Johannesbrief schreibt er von einer ganz anderen Angst, dass uns die Welt über den Tisch zieht und uns verführt. Dass sie uns mitreißt mit ihrer Eigenmächtigkeit, mit ihren gottlosen Gesetzen, mit ihrer ganzen Wesensart. Das Wesen dieser Welt vergeht. Und darum sagt Johannes das so schön in diesem Johannesbrief, habt nicht lieb die Welt noch was in der Welt ist. Also ich lese immer Hofackerpredigten und heute war ich in der Versuchung, Ihnen nur noch mal die Hofacker-Predigt zu halten. Übrigens auch am letzten Sonntag. Das alles bloß, was Hofacker, so kann man es gar nicht mehr sagen. Hier heute über 1. Johannes 5. Hofacker sagt, du bildest dir ein, du könntest nur an einer Stelle die Welt überwinden. Du kannst es überhaupt nie. Wie willst du denn das machen? Du musst ja in dieser Welt leben. Du gehst mit Geld um. Wie willst du das befolgen, was der Apostel Paulus sagt? Haben, als hätte man nichts. Kann man doch gar nicht. Sobald du Geld in die Hand nimmst, besitzt dich und ergreift dich. Und dann hat er gesprochen von der Augenlust. Also wir in einem Fernsehzeitalter. Wir wissen, was die Augen sind. Wenn wir was gesehen haben, das fasziniert uns. Und der Simson hat da gesagt, von seiner Braut, sie gefällt meinen Augen. Das war für ihn der wesentliche Punkt. Wenn es von meinen Augen, dann muss doch von Gott sein. Wir sind doch alle solche Augenmenschen. Spielt doch für uns eine ganz große Rolle. Wie machen wir das? Wie stellen wir heute auch das Evangelium dar, dass die Menschen fasziniert sind? Wir müssen doch in dieser Welt, muss man was bieten auf der Erlebnisschiene, sonst nimmt das kein junger Mensch mehr ab. Und Johannes sagt, die Welt vergeht, da geht es noch um die Lust. Warum lebst du? Ich lebe für das, was mir Spaß macht. Lust? Natürlich. Sie essen kein Essen, das ihnen nicht schmeckt. Wir sind alle Lustmenschen. Und sind bestimmt von dem, was wir wollen und was wir mögen, weil wir Kinder dieser Welt sind und in dieser Welt leben. Und das ist ja toll bei Hochwasser, du kannst das überhaupt nicht, wenn du nicht neu geboren bist. Alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Da liegt der Punkt, du brauchst diese Neugeburt. Christus muss in deinem Leben die ganze Herrschaft haben und dich bestimmen und dich erfüllen. Ich habe immer den Eindruck, wir müssen heute den jungen Menschen, der jungen Generation, gar nicht mehr sagen, dass sie in der Welt keine Erfüllung finden. Weil die das schon längst gemerkt haben, wenn sie ein bisschen wachsam das verfolgen. Es ist ja kaum zu glauben, dass 50 Jahre lang dieser Song der Rolling Stones, ihr ersten selbstgemachten Song, immer noch aktuell ist überall, I can't get no satisfaction, ich kriege keine Befriedigung. Und dann gucken Sie mal den Text an. Im letzten Vers heißt noch einmal, alles, was ich als Liebe lebe, ist leer und der ganze materielle Überfluss bringt mir nichts mehr. So sagen Sie es etwa. Da brauchen wir gar nicht zuerst denn was ausreden und sagen, die Welt gibt das nicht, sondern Sie spüren das und empfinden das und sehen das, aber wo gibt's das Leben? Hier ist dieses einzigartige Leben. Jesus sagt, ich bin gekommen, dass Sie das Leben und überfließende Fülle haben sollen. Wie Jesus die Menschen sah, jammerte ihn, er sah sie verschmachtet und zerstreut und hat ihnen gesagt, ich bringe euch das Leben. Und nun müssen wir das nochmal klar machen. Jesus hat mit keinem Stückchen Beiwerk das Angebot des Lebens attraktiv gemacht. Es war in der damaligen Zeit des römischen Luxuses und der Pracht genauso anstößig wie es heute. Jesus hat kein Ansehen gehabt, keine Schönheit. Jesus war nicht attraktiv. Jesus hat keine Macht gehabt. Jesus hat keine berühmten Zeitgenossen gehabt. Wie wir sagen, da muss man bei der Evangelisation noch einen prominenten Fußballer hinstellen. Nichts. Jesus hat auf alles verzichtet. Er war arm, selbst seine besten Freunde waren nicht einmal sehr verlässlich, aber was er gegeben hat, war sein Wort. Ich gebe, in dem, was ich bin, in seiner Kreuzesgestalt gebe ich dir das Leben. Und dann sagt, das kann doch gar nicht sein, der hat doch nichts, hat kein Geld, da wirst du doch nichts, das ist keine Ehre. Da muss ich doch alles aufgeben. Das ist doch kein Star, den man bewundert. Der hat keine Presse hinter sich, die man irgendwo haben kann. Aber das ist dann so schön, dass das beim Johannesbrief so schön anfängt. Wir haben es aber gesehen. Wir haben es betastet mit unseren Händen. Wir haben das Leben entdeckt und das verkünden wir euch. Und das ist das größte Zeugnis, das wir geben können. Diesen Jesus verkünden wir, der dir Leben und überfließende Fülle haben soll. Darf ich Ihnen ein Beispiel klar machen, dass eine liebe Frau vom Deutschen Frauenmissionsgebetsbund hoch im Norden, die uns immer wieder, wenn wir bei Bibelwochendiensten und Missionsdiensten unterwegs sind, eine kostenlose Herberge gibt, arg lieb. Ihr Mann ist gestorben, eine Oma. Aber ihre Tochter ist gestorben von 4 Kindern weg. In jungen Jahren. Und wie es dann so geht, der Vater ungläubig und die Oma sieht, Und der Älteste wird Neonazi. Kommt überhaupt nicht mehr heim, und wenn er heimkommt, ist er stockbesoffen. Säuft wie ein Loch. Wir haben das die ganze Jahre hinter euch verfolgt. Die Oma hat mit ihrem Enkelsohn nie über neue Werte gesprochen, obwohl das sicher auch interessant wäre. Aber es hätte nichts erreicht. Eines Tages kommt der junge Kerl mit seiner ganzen Gang. Die ganzen wilden Burschen kommen, und was macht die Oma? Kein Wort der Kritik, bloß wunderbar und alles rausgeholt aus dem Kühlschrank und die bewirtet. Und dann sagt der Enkelsohn: Oma, wir wollten dich eigentlich nur mal fragen, warum glaubst du an Jesus? Und dann erzählt sie von ihrem Leben, bis sie Jesus fand und wie das alles war und die Befreiung und die Not, mit einem ungläubigen Mann wieder verheiratet zu sein, all das, wie das kam. Das wissen Sie jetzt, wie es weitergeht. Der junge Kerl hat sich nicht bloß die Springerstiefel ausgezogen. Wie wir jetzt wieder oben waren in den Adventstagen, kam er so, Affenkalt, wo warst denn? Sagt er, wir waren in der Fußgängerzone und haben ein Krippenspiel dort gemacht. Ja, was war denn der Clou? Wir haben eine leere Krippe gehabt und haben den Leuten gesagt, ohne Jesus ist alles leer. Und jetzt brennt er den Menschen zu sagen, du brauchst Jesus, und da liegt alles drin, die Antwort auf das, was dir fehlt. Das ist das Einzige, das Leben ohne Jesus hat keinen Sinn und hat keine Bedeutung. Das war der erste Punkt, das ist einzigartig, dieses Leben, das Jesus gibt. Ganz einzigartig, es liegt in ihm. Jetzt das Zweite, wie kann man denn dieses Leben bekommen? Wie kommt man an dieses Leben ran? Manche von Ihnen erinnern sich noch 1975, Gemeindetag im Neckarstadion, und damals hat Fritz Grünschweig und mein Bruder Rolf diese schöne Parole ausgegeben, wer Jesus hat, hat das Leben. Ich weiß noch, wie Fritz Grünschweig sich freute und sagt, das muss an jede Plakatsäule unseres Landes gehen. Und in unserem Bibelkreis waren ein paar junge Kerle aus einem Filtervorort, und die waren ganz begeistert. Und die sind zu ihrem Heimatpfarrer gezogen mit dem ganzen packen Programm und gesagt, sie müssen auch dazu einladen. Und sahen plötzlich, dass der die Grimasse verzog und sagt, das ist ja schrecklich, das Motto, weil Jesus hat das Leben. Das ist eine Gotteslästerung. Man kann Jesus nicht haben. Die jungen Burschen waren hilflos, sind wieder zu mir zurückgekommen. Ist gut. Und haben gesagt, jetzt gucken wir mal, was in der Bibel drin steht. Und dann haben wir den Psalm 73 aufgeschlagen. Wenn ich nur dich habe. Da haben wir erst den Johannesbrief gelesen. Kapitel 5 oder Johannes 3, das Zeugnis von Johannes. Was meint denn dieses Haben? Können Sie im Urtext studieren? Da geht es ums Zugreifen, um Zupacken, um Besitzen, um Nehmen. Ja, wie kann man denn das haben? Ich bin froh, dass es da sichtbar wurde, auch für unsere jungen Leute, was heute die größte Not in der Christenheit ist. Denn das ist keine Not. Wir singen das Lob von Christus. Wir legen auch Bibeltexte von Jesus aus, Evangelientexte. Übrigens, als Vorbild wird Jesus weithin befolgt von den meisten, die sich Christen nennen, das fällt alles nicht. Aber entscheidend ist, ob man ihn hat, denn wer ihn nicht hat, hat auch das Leben nicht. Über dem liegt der Zorn Gottes. Ja, wie kann man denn ihn haben? Wie kann man denn ihn haben? Wie kann man denn ihn kriegen? Da steht so eindeutig da, den Glauben an den Sohn Gottes. Jesus, an Jesus glauben. Und an dem Punkt hängt's. Wer an Jesus glaubt, der hat den Sohn Gottes und der hat das Leben. Und nochmal, ist so schön, dass das erklärt ist in diesen Versen vom Johannes. Man muss bloß kurz mitgehen, den Gedanken. Er sagt, schon schön, dass wir ein Zeugnis geben von Jesus. Leider bleiben ja, prüfen Sie sich mal kritisch, unsere Zeugnisse oft nur an kleinen Randdingen stehen. Das ist auch schon groß. Den verlorenen Schlüsselbund und die wiedererlangte Genesung und die Lösung mancher Krisen. Aber das größte Zeugnis, das wir geben, ist gar nicht viel Worte machen, sondern bezeugen, dass Jesus der Gottessohn ist, der jedem, der an ihn glaubt, das Leben gibt.
Und da sagt der Johannes, noch toller als unser Zeugnis ist, dass Gott es klargestellt hat. Schon im alten Bund durch seine Verheißungen. Es ist wunderbar, wenn man immer wieder lebt, wie ein gläubiger, strenggläubiger, orthodoxer Jude durchs Alte Testament zum Glauben an Jesus als seinen Heiland und Retter kommt. Das Zeugnis Gottes annehmen, an ihn glauben, das ist der Schlüssel zum Leben. Das ist der Schlüssel, ihn haben und ihn finden und bei ihm sein. Gib ihm doch die Ehre. Und jetzt spielt für uns heute ja immer was ganz anderes eine Rolle. Da müssen wir einfach aufpassen. Eine Falle, eine trickreiche Falle, dass wir immer was fühlen wollen. Wir wollen Gott erleben. Wir wollen Gott irgendwo in einem Training erleben. Das geht nicht. Zuerst ihm die Ehre geben. Und dann kannst du es fühlen. Dann hast du das Zeugnis in dir. Es war den Vätern immer wichtig, auch in der Kirchengeschichte, auch den pietistischen Vätern. Das Zeugnis folgt nach in dir, in deinem Herzen. Und er macht dich gewiss, er ritzt dir es ins Herz hinein, dass du es wissen kannst. Ich gehöre ihm. Und dann kommt die Heilsgewissheit als eine Folge meines Glaubens an ihn, dass ich dem Zeugnis Gottes, weil ich folge Gott, weil er es mir sagt. In seinem Wort. Und da hat Johannes 3 Punkte erwähnt. Bei der Taufe hat er gesagt, dies ist mein lieber Sohn. Am Kreuz, dass das Blut von Jesus mich reinmacht von aller Schuld. Und dann erwähnt er den Geist Gottes, der Geist, der das Wort von Jesus in mein Herz dringen lässt, dass es durchdringt und mein Gewissen erreicht. Da ist das Zeugnis Gottes, da gibt Gott die Ehre. Dann kannst du es glauben und wissen. Wie kann man denn dieses Leben haben, indem man an Jesus glaubt und Jesus hat? Und dann, wenn man an ihn glaubt, dann kann man das Lied von Herzen mitsingen. Sie suchen, was sie nicht finden, in Ehre, in Liebe und Glück und kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. In den Dingen liegt es ja nicht. Für euch junge Leute ist nicht entscheidend, ob er heiratet, ob er Single bleibt, sondern ob er Jesus hat. Dann könnt ihr die anderen Dinge von ihm und mit ihm klären. Auch nicht, wie viel und wie wenig man hat. Das sind nicht die entscheidenden Lebensdinge, sondern ob man ihn hat. Wer ihn hat, ist still und satt. Ich lese immer so gern Missionsberichte auf ihren Inhalten, nicht auf ihre Zahlkarten hin. Und dann, wenn man mal guckt, wo ist was geschehen in dem Plätzchen von Nasapur, von der Indienarbeit, wie da Tausende von Christen alles verloren haben, die haben doch schon vorher nichts mehr und ihr Leben gerettet haben, so viel sind ja umgebracht worden. Und dann sagt einer zu denen, ach ihr Armen, sagt er, wir Armen, strecken Sie Ihre Bibel hoch, wir haben doch noch Jesus und sein Wort. Und so war es zu allen Zeiten in der Christenheit. Bloß in unserer Wohlstandschristenheit sind plötzlich die Gesundheitsfragen zu den Kernfragen des Glaubens geworden. Und die Geldfragen und die Wirtschaftsfragen. Und Sie können hingucken, wo Erweckung in der Welt passiert. Immer, 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 wo es durch Verfolgung geht. Wo es konzentriert ist auf die eine Sache, in den Muslimländern, in den buddhistischen Ländern, auf die eine Frage, Christus. Und die Leute sagen, das ist gar nichts anderes. Und dann sagen sie, und warum bist du Christ geworden? Als ich Jesus gefunden habe. Und dann erzählen sie, du kannst nicht ahnen, was das für mich bedeutet hat. Dass ich die Familie verloren habe, das ist alles nebensächlich. Dass ich meinen Job verloren, alles nebensächlich. Was ich in Jesus gefunden habe, da müssen wir westlichen, reichen Leute wieder hinhören. Weil das Zeugnis von Johannes ist und das Zeugnis von Jesus. Wie sieht dieses Leben mit Jesus aus? Das muss ich noch sagen. Wie sieht dieses Zeugnis mit Jesus aus? Jetzt dürfen Sie mal Ihre Träume schweifen lassen. Wenn Sie den Jahresgehalt von Wiedeking hätten, wenn Sie auf der Deutschland 4 Jahre lang rumgondeln durften durch die Weltmeere, wenn Sie in einer Luxusvilla wohnen mit 18 Bädern, dann können Sie alles überlegen. Wenn Sie heute Mittag in den teuersten Restaurants essen könnten, Hofer hat ja recht, wir sind leicht verführbare Menschen. Wir meinen immer, das liegt doch wieder drin. Und wenn ich krank werde, bin ich genauso in der Meinung, ach, wenn ich gesund wäre, dann wäre alles wieder gelöst. Stimmt ja gar nicht. Nirgends ist mein geistliches Leben so schwach wie dann, wenn es gut geht. Da kommt man kaum mehr zum Bibellesen, wie im Urlaub. Da rennt man bloß von Abenteuer zu Abenteuer. Das stimmt ja gar nicht, dass wir das Leben entdecken, sondern ohne Jesus sind wir in einer Gefangenschaft der Welt. Das ist das Problem. Nicht, dass wir die Welt verurteilen und meinen, wir können die entfliehen, sondern dass wir gefangen sind, gebunden sind an ganz primitive Dinge, an unser kurzes Leben, an unseren Wohlstand, an unser Gutgehen, an unsere Lust, an unsere Augen, an unsere Erfüllung und sind doch ausgeliefert den Schicksalsmächten und den Todesmächten. Und das Wunderbarste ist, wenn Jesus dir Leben gibt, wenn du weißt, dieser Tag, dieses Jahr ist ein Jahr, das Jesus mir schenkt. Und er trägt mich hindurch und ich darf seine Macht und seine Herrlichkeit überwältigend erfahren, gerade dann, wenn es durch Tiefen geht. Darf ich es überwältigend erfahren? Wir haben es vorher gesungen, Jesus kommt die Ursache zum Leben, dieser verschlinget Fluch, Jammer und Tod. So steil. Aber gehen Sie heute mal zu den gläubigen Christen, die auf ihrem Leidenslager liegen und lassen Sie sich noch mal erzählen, wie die sagen, ach, ich bin so im Frieden und so getröstet. Was ist das, wenn man an Sterbebetten steht und da Menschen heimgehen im Frieden? Wie wunderbar, gibt's größeres Leben noch? Lassen Sie noch mal die Traumschiffe vorbeiziehen der Welt und die Luxuswillen unserer Welt und die Geldkonten, die doch alle vergehen, die doch zeitlich und vergänglich sind. Lassen Sie mich schließen mit einer Gestalt, die wir bei unserer Arbeit hier für Brüder kennengelernt haben, dann die lieben Scheller haben, den lieben Bruder, auch einmal durch Württemberg geführt, wo er Vorträge gehalten hat. Biswanath Chowdhury war ein großer Physiker in Kalkutta, in einem Forschungslabor. Und da ist ein Unglücksfall passiert und bis man bemerkt hat, dass Gas ausgetreten ist, war schon passiert. Er war am Tode, 9 Tage ohne Bewusstsein, im Koma gelegen in der Klinik, 35 Tage künstlich beatmet, weil das ganze Nervensystem lahmgelegt war. Und da waren ein paar Krankenschwestern, gläubige Christinnen an dem Hospital. Das in Indien, in Kalkutta, eine Seltenheit. Das gibt ja kaum Christen. Und die haben für diesen Patienten gebetet. Herr, wenn du ihm noch mal das Leben schenkst, aber dann gib ihm das ganze Leben. Und er wurde Christ. Und er ging nach Dhaka, in die Muslimwelt, und hat dort ein Seminar aufgebaut, das größte Seminar für Jüngerschaftstraining, Evangelisation und Seelsorge. Hat hunderte von jungen Leuten ausgebildet. Er im Rollstuhl, bis heute. So hat er die Vorträge in Württemberg gehalten. Aber der bezeugt und sagt, ein Mann, der in der Wissenschaft war, der anerkannt war als Professor und der plötzlich entdeckt aus einer fremden Religion heraus, alles ist Jesus und mein Leben heute, das muss man der ganzen Welt sagen, das muss man verkünden. Das ist der Auftrag dieser Evangelisten, die durch Bangladesch ziehen. Bangladesch hat 0,5% Christen in der Bevölkerung. Aber die Menschen brauchen Jesus. Und erzählt von ihm und gebt dieses Zeug, das Leben ist in ihm. Wir können es nicht attraktiver verkaufen. Das Attraktivste liegt in seiner Ohnmacht, in der Kreuzesgestalt von Jesus, der stirbt für unsere Sünde. Aber der sich verbirgt, dass er uns nicht loslässt, indem wir alles haben. Wir haben alles, alles in dir, Herr Jesus Christus. Bei dir ist alles drin und bei dir haben wir es. Und das ist so wichtig, dass wir das anderen bezeugen und weitersagen. Amen.